Pater Bernd Hagenkraut, Halbzeit bei der Synode. Was sind denn bis jetzt die häufigsten verhandelten Themen in der Aula?
Ein paar sind sozusagen übliche Verdächtige. Es sind sicherlich die wiederverheirateten Geschiedenen und der Kommunionempfang. Ich führe so eine kleine private Strichliste. Über 40 Mal ist das Thema genannt worden. Teilweise auch nur so am Rande, teilweise richtig als Zentrum der Wortmeldung. Also man kann es nicht wirklich vergleichen. Aber es ist ganz wichtig und vor allen Dingen ist es kein europäisches Thema. Das ist auch ganz wichtig. Es kommt auch aus Afrika, auch aus Asien. Thema sind sicherlich die Eheannullierungen, die Art und Weise, wie das Verfahren passt vielen nicht. Das sei zu kompliziert, zu lang. Unpastoral sozusagen, langwierig. Ein Thema ist ein völlig uneuropäisches Thema, die Polygamie. Das wird sehr, sehr heiß debattiert, wie man damit umgeht. Und da gibt es auch wichtige Probleme, die man damit verhandeln kann. Das sind sozusagen die konkreten Themen, die da besprochen werden. Ansonsten natürlich, was verstehen wir eigentlich heute unter Ehe? Was ist denn das Familie? Was ist das Sakrament der Ehe? Solche Dinge werden auch besprochen.
Kommt doch irgendwas raus, wo Sie denken, das habe ich ja noch nie gehört. Das finde ich komplett überraschend.
Also ich höre zu, wenn es um Polygamie geht. Das Thema Polygamie ist ähnlich wie wiederverheiratete Geschiedene ja nicht nur ein pastorales Problem, sondern dient ja auch dazu, das Thema Familie und Ehe überhaupt zu debattieren. Also an diesen Bruchthemen nenne ich sie einfach mal, wo was kaputt ist, wo etwas nicht funktioniert. Was machen wir denn mit einem Mann, der drei Frauen hat, der katholisch werden will? Also verweigern wir ihm das? Oder muss er dann zwei Frauen entlassen, die dann quasi in soziale Nichts fallen? Das kann es ja wohl auch nicht sein. Also da wird eben debattiert, wie verstehen wir das eigentlich? Was bedeutet für uns die moralische Folge unserer Lehre? Wie flexibel können wir sein oder wie strikt müssen wir sein? Und ich finde das wahnsinnig spannend, dass das eben nicht quasi apodiktisch so und so hat das zu sein debattiert wird, sondern wirklich am Menschen, sehr konkret an den Geschichten, die Leute mitbringen. Das hat mich sehr, sehr fasziniert und ein paar Geschichten bleiben dann auch hängen.
Und es werden auch so wirklich Positionen präsentiert oder Vorschläge über zukünftige Positionen, die Kirche haben kann?
Es gibt alles Mögliche. Es gibt Leute, die wirklich nur aus der Erfahrung berichten. Es gibt theologische Reflexionen. Es gibt rein theologische auch Wortmeldungen, die sehr klar und deutlich sagen, was katholische Kirche lehrt und woran man sich auszurichten hat. Und das kommt eben nicht nur aus Rom, das kommt auch aus der Praxis vor Ort. Das ist so nicht einfach aufteilbar. Interessant ist aber, dass eben die ganze Debatte sehr offen bleibt. Also ich sehe keine Parteien. Ich sehe diese ganzen Kontroversen nicht, die im Vorfeld ja vorhin eine Rolle gespielt haben. Natürlich wird kontrovers debattiert. Da gibt es auch widersprüchliche Meinungen. Aber die gleichen Leute gehen dann nachher gemeinsam die Treppe runter und reden weiter. Also das ist eine sehr, sehr offene, kollegiale Atmosphäre, die man da vorfindet.
Sie sagen, es wird debattiert, es wird kontrovers debattiert. Es wird wirklich aufeinander eingegangen. Es ist nicht nur einfach bloß ein Wort ergreifen und etwas Vorbereitetes sagen, das man ohnehin immer hier anbringen wollte?
Das schon, aber es gab jeden Abend eine Stunde offene Debatte. Da gab es keine Rednerliste, sondern eben. Das hat funktioniert diesmal. Da hat man eben gehört, es gab auch Wortmeldungen, da gab es sogar die Aufforderung, es mögen sich doch bitte nicht immer die gleichen melden, weil dann eben klar ist, es gibt Leute, die haben mehr dazu zu sagen als andere und andere sind froh, wenn sie nur ihren Beitrag liefern können. Also das hat eine offene Debatte stattgefunden, auch aufeinander eingehend und natürlich in der wichtigsten aller Debatten der Kaffeepause.
Der Papst ergreift er auch das Wort oder hört er nur zu?
Der Papst hört nur zu. Also am Anfang beginnt das Ganze ja mit einem Gebet, mit einer Gebetszeit. Es endet auch jede Sitzung mit einem Gebet. Da ist er der jeweilige Vorbeter sozusagen, also derjenige, der das Gebet führt. Es ist ja eine geistliche Sache, es ist ja keine Parlamentsdebatte. Aber während der einzelnen Beiträge schweigt der Papst nicht nur, sondern hört sehr aufmerksam zu und gibt auch überhaupt nicht zu erkennen, ob er jetzt das gut findet oder schlecht findet. Das wäre ja auch ziemlich gefährlich, wenn er sozusagen das jetzt mitprägen würde. Er sitzt da immer, hört sich das sehr genau an,
macht sich Notizen,
das sieht man ja auch von oben, wo wir sitzen. Und bedankt sich nachher immer, wünscht einen guten Appetit oder einen schönen Abend noch und dann bis morgen. Also wie man ihn so kennt, relativ locker, aber auch sehr aufmerksam. Es ist ja nicht ganz unanstrengend, dem Ganzen zuzuhören und er ist da voll dabei.
Ja. Halbzeit haben wir, was kommt denn in der zweiten Woche?
Erstmal kommt die sogenannte Relatio, also der dafür zuständige Kardinal Erdő von Budapest, der fasst alles zusammen, was in den vergangenen Tagen hier gesagt wurde. Und das ist dann die Arbeitsgrundlage für die Kleingruppen, also die Kardinäle, die Bischöfe, die Auditoren, wie das heißt, also die Nichtbischöfe, die teilnehmen, gehen in Kleingruppen, die sind nach Sprachen organisiert, entscheiden dann, worüber sie reden wollen und haben dann 4 Tage Zeit zu debattieren, was immer sie zu debattieren haben. Und das geht dann weiter, wieder zurück sozusagen. Es gibt eine Rückmeldung, die geht dann wieder an den Kardinal Erdő und er macht dann wieder eine Zusammenfassung draus. Also es wird Schritt für Schritt werden dann die Dynamik der Debatte wird aufgefangen, auch in Texten aufgefangen und zum Schluss soll dann irgendeine Form von Dokument stehen, das wieder in die Kirche gegeben wird. Das ist ja eine Vorbereitungssynode sozusagen für die nächste Synode. Wie das genau aussehen wird, das ist noch nicht entschieden, ob das jetzt schon das Vorbereitungsdokument ist, ob da noch ganz systematisch nochmal die Kirche vor Ort einbezogen wird, ob es vielleicht nicht noch einen zweiten Fragebogen gibt. Alle möglichen Dinge werden besprochen oder angeregt. Wir werden sehen, was dann genau konkret dabei rauskommt.
Sie haben auch schon andere Synoden da in der Synodenaule im Vatikan gesehen. Was unterscheidet diese hier von der Atmosphäre, von der Vorgehensweise, von allem anderen, was Ihnen einfällt, von den anderen Synoden?
Das ist jetzt meine Synode Nummer 4. Was mich am meisten überrascht, oder wahrscheinlich ist es gar nicht so überraschend, wenn man darüber nachdenkt, aber ist, dass die alle begreifen, dass sie kein Dokument brauchen am Schluss. Also sie brauchen keinen Kompromiss, sondern können offen reden. Und wenn die Frage offen bleibt, das sagte ein Synodenteilnehmer, wenn die Sache offen bleibt, dann ist das schon der erste große Erfolg der Synode. Also die reden nicht nach dem Motto, ich muss ja so sprechen, dass ich in eineinhalb Wochen da einen Kompromiss abstimmen kann, sondern die können wirklich alles auf den Tisch legen, was auf den Tisch gehört. Das ist sozusagen, wenn ich das mal fromm ausdrücken darf, die Gnade dieser Synode, die dann darin mündet, dass man ein ganzes Jahr lang weiter debattieren wird.